Why don't you? Es ist nie zu spät für Veränderung. Mit Julia Wagner.
So, mein heutiger Gast war Theaterregisseurin. Sie hat danach als Geschäftsführerin in der Baubranche gearbeitet und dann mit 40 beschlossen, jetzt Taschen zu designen. Und was nach einer crazy beruflichen Veränderung klingt, ist eine echte Erfolgsstory, weil die Designs sind in der Erfolgsserie Emily in Paris zu sehen. Herzlich willkommen, Christina Taden.
Hallo, liebe Julia.
Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, dass du extra aus der Schweiz fast für diesen Podcast angereist bist. Die erste Frage, die ich jeder Gästin stelle, ist, was kannst du beruflich heute besser als in deinen 30ern?
Also ganz sicher Entscheidungen treffen, mit dem Risiko, dass die Entscheidung falsch sein kann. Aber eine Entscheidung bringt Bewegung und damit Erfahrung und es ändert sich etwas. Der Ist-Zustand wird verändert.
Nimm uns mal ganz kurz mit auf genau das, was du jetzt gesagt hast und auch auf deine berufliche Veränderung, diese Entscheidungen. Ich finde ja schon deine berufliche Veränderung vom Theater zur Baubranche, das im weitesten Sinne Baubranche. Wie kam das überhaupt zustande?
Die brotlose Kunst, sage ich immer. Ich war eine echte Theaterpflanze und hatte mich dem ganz gewidmet und habe dafür so ziemlich jeden Nebenjob angenommen, der zur Verfügung stand. Und bin dort in der Marktforschung, in die Teamleitung aufgestiegen und bin immer promoted worden und habe irgendwann gemerkt, das macht auch viel Freude, das Management so ein bisschen gestalten zu können, in andere Richtungen gehen zu können. Und dann habe ich noch Projektmanagement ganz klassisch gelernt.
Alles neben dem Theater?
Das war noch neben dem Theater. Und irgendwann habe ich nur noch künstlerisch als Sprecherin gearbeitet, habe geschrieben und bin dann Trainerin und Coach mit einigen Ausbildungen geworden, habe das einige Jahre gemacht und dann in der Baubranche tatsächlich gelandet, in einem Unternehmen für Fenster- und Metallfassaden.
Klingt, wenn man aus der kreativen Theaterwelt kommt, eher ein bisschen boring, oder?
Es war spannend, sagen wir so. Es war nicht kreativ, aber was ich dort gelernt habe, war so die klassische Management-Schule. Was heißt es eben, Entscheidungen zu treffen im Sinne eines ganzen Unternehmens, Produktion, eine Produktion war angegliedert, es gab ein großes Produktionswerk in Nordmazedonien, auch interkulturell konnte ich da viel lernen. Und das war enorm hilfreich. Es war auch sehr spannend. Ich war die einzige Frau in der Geschäftsleitung. Da gab es dann durchaus auch so ein paar Themen, wo es Auseinandersetzungen gab.
Kann ich mir vorstellen.
Aber hatte wiederum ein ganz tolles Team aus, ich glaube, 6 bis 8 Frauen.
Und wie kam es, dass du dann, bist du eines Morgens aufgewacht und hast dir gedacht, ich möchte jetzt was komplett anderes machen? Weil du hast ja im Corona-Jahr entschieden, dass du dich mit, du warst damals 40, oder? Mhm. Du möchtest jetzt Taschen designen.
Ja, diese Frage versuche ich immer irgendwie richtig knackig zu beantworten. Und ich kann nur sagen, es ist nicht so gewesen, dass ich eines Morgens aufgewacht bin und dachte, jetzt mache ich Taschen. Und ich frage mich immer, was war denn da los?
Ja, was war da los?
Ich war noch nicht mal eine Fashionista. Ich habe keine riesige Handtaschensammlung zu Hause und hatte bis dahin noch nicht einmal die Vogue gelesen. Ich habe mich eher immer für Skulpturen interessiert, für den Raum zwischen den Dingen, was passiert eben, also gerade in der Theaterarbeit, was passiert in der Auslassung, in der Stille und so weiter. Und hatte eben weiterhin als Sprecherin gearbeitet, aber irgendwann gemerkt, mir ist das zu wenig kreativ. Genau das, was du gesagt hast. Und ich muss irgendwie wieder mehr in die Expression kommen. Und ich meine, ich hatte einige Zeit vorher eine Hans-Arp-Ausstellung in Bonn besucht. Da gibt es das Hans-Arp-Museum. Und die hat mich sehr inspiriert. Und dann ist manchmal eine Idee ein ganz, ganz kleiner, leiser Funken.
Ja.
Und die Frage ist, höre ich dahin? Gebe ich dem nach? Gebe ich dem Raum? Ich sage immer, baue ich dieser Idee einen Palast oder brezel ich sie sofort wieder weg? Und, Und es war eben, wie würde es aussehen, wenn ich eine Skulptur an den Arm bringe, damit ich sie immer bei mir habe, damit ich immer diese Botschaft am Arm trage.
Spannend, aber wie entscheidest du, welche Idee du Raum gibst und welche Idee vielleicht Tagträumerei ist? Weil das ist ja bei dir in einer krassen beruflichen Veränderung, ist ja dann passiert.
Ich glaube fast, dass wenn eine Idee da ist und sie sich wiederholt, meldet, bei Frauen sie Hand und Fuß haben wird, wenn man sie wachsen lässt. Also ich hatte nicht die Idee, mit dem Fahrrad zum Mond zu fliegen, sondern die Idee, die sich da zeigt, die schon durch so einen Unterbewusstseinsfilter durchgegangen ist, die ist meines Erachtens meist kein Nonsens und es lohnt sich, bei jeder Idee mal hinzuschauen. Und andererseits, wenn dann da was ist und ich das sofort wieder überwerfe oder denke, das ist Quatsch, das klappt nicht, das gibt's schon. Dann mal zu überlegen, welche innere Stimme ist da eigentlich aktiv? Bin das ich? Ist das mein Erwachsenen-Ich? Oder sind das Systeme von früher? Ist das Eltern-Ich? Sind da Stimmen vom Vater, von der Mutter? Das kennt man ja. Und dann mal zu schauen, wenn ich das alles freilegen kann und meiner ganz stillen Minute oder vielleicht in einer leichten Meditation mir das nochmal angucke, ohne es zu bewerten, dann kann ich nochmal schauen, denke ich da mal weiter, arbeite ich da mal weiter dran.
Du hast selber gesagt, du hattest jetzt nicht die allerbesten Voraussetzungen für eine Taschendesignerin. Ich glaube, du hast auch in einem Interview erwähnt, dass du nicht die begnadetste Zeichnerin bist. Für Mode hast du dich mäßig interessiert, hast du gerade erwähnt. Ich nehme mal an, dass du in der Modebranche auch nicht so vernetzt warst. Was hat dir den Optimismus gegeben, dass das trotzdem was werden kann?
Genau wie du sagst. Also bis heute würde ich sagen, kann ich nicht wirklich zeichnen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich meinen Zeichenkurs besuche.
Jetzt, wo du so erfolgreich bist.
Ja, es würde vielleicht helfen, die Dinge noch ein bisschen schneller auf Papier zu bringen, die dann sonst zu lange im Kopf bleiben. Und tatsächlich ist es, was dann befähigt, das trotzdem zu machen, ist in meinem Fall ein Stoizismus. Ich würde es gar nicht Resilienz nennen, sondern ich habe da was, das packt mich. Irgendwas brennt da. Mhm. Klingt auch so nach Klischee, etwas brennt in mir. Aber da ist so ein Urvertrauen oder so ein kleiner Kern, der sagt, so, das gehe ich jetzt mal weiter an. Und ich habe mich das durchaus in letzter Zeit oft gefragt, wo kommt denn dieser Stoizismus her? Bei all den Stürmen, die ich hatte in der Phase des Aufbaus der Firma, warum ich da nicht aufgegeben habe, obwohl ich permanent daran gedacht habe und auch oft noch denke, wo kommt das her? Und ich glaube, wenn man kein ganz geradliniges Leben hatte und vielleicht schon Herausforderungen in der Kindheit, dann zu sagen, ich möchte vom Leben das Beste rausholen und ich möchte mich nicht brechen lassen und ich möchte, dass diese Idee zum Leben erweckt wird. Und diese Resilienz oder diese Widerstandskraft, die entwickelt sich relativ früh, glaube ich.
Aber jetzt nehmen wir uns mal jetzt ganz praktisch mit auf die Reise. Du bist 2020 nach Italien gefahren und hast dir mal Produzenten gesucht zu deinen Entwürfen. Wie ist das, wenn man als absoluter Newcomer in einer Branche auf italienische Alpha-Männer trifft?
Das klingt übrigens sehr schön, wenn du sagst, ich habe mir Produzenten gesucht.
War es nicht so?
Nein, ich hatte das Glück, dass die Produzenten die Tür geöffnet haben, weil sie nichts zu tun hatten in der Corona-Zeit oder wenig. Und sie wollten das Design sehen. Ich habe ihnen vorher den NDA geschickt. Sie fanden das Design interessant, aber dann haben sie gesagt, wir wissen nicht, wie wir das umsetzen sollen. Das ist zu kompliziert. Das muss von Hand genäht werden. Das heißt, ich musste erst mal ganz lange suchen, um überhaupt jemanden zu finden, der gewillt war, mit mir daran zu arbeiten. Und das alles ohne jegliche Vorerfahrung. Das heißt, ich wusste technisch nichts. Ich konnte überhaupt nicht mitreden. Ja. Und da hatte ich das Glück. Redet man von Glück oder redet man von einem Netzwerk, was sich dann energetisch ausbreitet und dann irgendwann kriegt man immer mehr Empfehlungen, dass jemand sagte, du musst Luigi kennenlernen. Und der hatte dann die Muße, sich mit mir hinzusetzen, damals 89-jährig.
Und Luigi war nochmal wer?
Luigi war derjenige, der die Signature Bag oder die erste Kollektion mit mir entwickelt hat. Mhm. Und dafür hat er sich mit mir über ein Jahr lang hingesetzt. Und wir mussten durchaus viel diskutieren, denn auch wenn ich keine Erfahrung hatte, wusste ich, wie es aussehen soll. Und er wusste auch, wie es aussehen soll. Und wir waren darüber nicht immer einer Meinung.
Und wenn wir jetzt so ein Stückchen weiterspringen, hast du von Anfang an eine Idee gehabt, wo du mit diesem Label hin möchtest? Oder hat sich das so nach und nach entwickelt?
Was ich wusste, ist, dass die Produktion relativ teuer wird, weil es relativ zu Anfang schon klar wurde, dass die Signature Bag handgenäht werden muss. Das heißt, der Luxuspreisbereich war definiert. Was im Aufbau einer Marke eigentlich nicht förderlich ist. Es ist einfacher, im Contemporary-Preissegment zwischen 406 und 600, sage ich mal, eine Marke zu etablieren.
Und deine Tasche liegt drüber.
Genau.
Ja.
Und dann ist man in einem Fahrwasser mit den ganz etablierten Luxusmarken, die Millionen in ihre Sichtbarkeit, in ihre Legacy, in ihr Erbe bereits investiert haben und die natürlich das erfüllen, was vielen Luxuskäufern wichtig ist, nämlich, dass man zeigen kann, zu welcher Gruppe man gehört. Und eine unbekannte Marke im gleichen Preisbereich hat es dann erstmal schwer.
Aber anscheinend ist es nicht so schwer gewesen, rückblickend, weil es ist ja richtig gut bei dir gelaufen und irgendwann einmal kam die Serie Emily in Paris auf dich zu. Wie ist das passiert? Wie kriegt man eine Serie, wie kriegt man eine Tasche in eine der erfolgreichsten Serien bei Netflix? Weil ich glaube, für alle Hörer, die vielleicht in irgendeiner Höhle gelebt haben und Emily in Paris nicht kennen, diese Serie gehört zu den erfolgreichsten Produktionen, ist ständig in den Top 10 bei Netflix. Und die letzte Staffel zum Beispiel war in 24 Ländern auf Platz 1. Das heißt, das ist eine riesige Nummer, in so eine Serie zu kommen und nicht in irgendeine deutschsprachige Serie. Also das muss man hier nochmal einordnen für alle Leute, die das vielleicht nicht wissen. Aber wie hast du das hingekriegt? War das Glück oder war das, wobei ich nicht an Glück in so einem Fall glaube, aber wie ist das passiert?
Spannender Punkt. Ich bin nämlich auch nicht diejenige, die von Glück redet.
Glück ist meistens ganz viel harte Arbeit im Hintergrund, was nach Glück aussieht.
Ganz genau. Ich bin angesprochen worden oder sie haben mich über Instagram entdeckt. Das heißt, das Costume Department, ganz wunderbare Menschen, suchen nach neuen tollen Marken. Und Emily in Paris, wer es gesehen hat, weiß, es steht, die Mode dort ist sehr exaltiert, sehr besonders, sehr farbenfroh oder ausdrucksstark. Und sie suchen immer wieder spannende neue Brands und unterstützen diese Brands dann, indem sie sie organisch platzieren, was extrem außergewöhnlich ist.
Organisch heißt in diesem Fall unbezahlt.
Unbezahlt. Dementsprechend weiß ich noch, dass ich völlig ausgeflippt bin vor Freude.
Bitte beschreib mal ganz kurz den Moment, wo du von dieser Kooperation erfahren hast.
Also es ist so, du schickst erstmal ein Lookbook hin und dann bekommst du die Antwort, welche Styles oder welche Taschen sie gerne vor Ort haben möchten.
Also zuerst kommt eine Anfrage. Mhm. Hallo, wir sind's von Emily in Paris. Mhm. Oder eine Netflix-Adresse schreibt einem.
Es kommt eine E-Mail mit dem Betreff großes E, kleines I, großes P. Dann war es, glaube ich, Season 4, also EIP. Und dann denkt man schon, ist das jetzt Spam?
Oder es landet im Spam.
Hätte passieren können. Genau. Und dann schickt man die Taschen hin. Und dann weiß ich erstmal eine ganze Zeit lang nichts. Weil dann ist die Fitting-Periode. Da werden die Styles zusammengestellt, die Outfits für die einzelnen Schauspieler und Schauspielerinnen. Und irgendwann bin ich unruhig geworden und dann habe ich ganz vorsichtig mal angeklopft und habe eine WhatsApp geschrieben, ob es schon irgendwas gibt. Und ich erinnere mich, dass ich dann telefoniert habe mit dem ersten Assistenten von der wichtigen Marilyn F2C. Und er sagte, also eine Tasche ist schon geshootet worden. Und da wusste ich, okay, also jetzt bin ich schon mal safe, eine Tasche ist drin. Und eine Woche später bekam ich den Anruf, noch eine zweite und noch eine dritte ist geshootet worden. Und da war ich gerade in Düsseldorf am Bahnhof und musste mich erstmal hinsetzen. Dachte, das kann ja nicht wahr sein.
Und stimmt es, dass du, wie die Folgen dann auf Netflix zu sehen waren, dass du es am Anfang gar nicht geschafft hast, dir das anzugucken?
Ja.
Warum nicht?
Das ist wahrscheinlich werde ich mir diesen Podcast hier auch nicht direkt anhören.
Schade.
Schade. Also alle anderen gerne, aber das macht mich nervös. Es haben wirklich dann einige geguckt und dann habe ich ich wusste dann, in welcher Folge es ist, bei der Tasche, die Lily Collins trug, habe ich, glaube ich, vorgespult bis zu der Szene und habe mir die Hände halb vors Gesicht gehalten.
Why? Da ist doch schon die ganze Arbeit passiert. Also, dass man, weil du musstest ja auch jetzt nicht in der Serie irgendwie auftreten oder dich selbst beurteilen oder so, sondern nur dieses Produkt.
Das stimmt. Es war an dem Punkt so entscheidend, ist die Tasche gut zu sehen. Da, es waren ja 3 Taschen in der Staffel und zum Beispiel eine war ganz lange on camera, aber gar nicht gut zu sehen. Also es ist immer die Frage, wo sieht man die Tasche? Und in dem Fall hatte Lilly einen wunderschönen Hut halb vor der Tasche. Und ich dachte mir, Mensch, das wäre schöner gewesen, wenn der Hut nicht da gewesen wäre. Aber so ist es. Und das Interessante ist sowieso, was man danach daraus macht. Also sprich, die ganze Presse ist das Relevante. Viel relevanter als die Ausstrahlung selbst. Oder die Accounts, die sich mit den Outfits beschäftigen. Mhm. Mit denen hatte ich vorher Kontakt aufgenommen, hatte ihnen gesagt, das ist die und die Tasche, die ihr da sehen werdet. Und dann kam eben, es wurde ja in 2 Tranchen ausgestrahlt und dann kam die andere, meine Signature Bag, The Hole, an Mindy und das war sehr...
Ich kenne die Outfits, ich bin eine von den Binge-Watchern.
Sehr schön.
Das ist mein Guilty Pleasure. Aber sag mal, warst du auf alles vorbereitet, was dann danach kam? Also weil es ist ja wahrscheinlich, du hast auch gesagt, du hast Kontakt aufgenommen mit auch gewissen Influencern, die dann über diese Styles berichten. Die Serie ist ja auch für alle, die da draußen vielleicht wirklich dieses Jahr noch nicht gesehen haben. Diese Styles sind ja heutzutage so relevant wie damals auch die Styles von Sex in the City. Also das ist wirklich ein großes Ding, auch gerade für Millennials. Aber hast du dich in einer gewissen Art und Weise darauf vorbereiten müssen, dass man die Produktion hochfährt oder sich mit gewissen Dingen vorbereitet? Was hast du da alles machen müssen?
Ja, ich wusste relativ lange oder ich sage mal ein paar Monate vorher wussten wir Bescheid.
Ja.
Ich hatte keine Produktion. Ich hatte mein Lager.
Du hattest nur Prototypen?
Ich hatte ein kleines Lager, als die Serie rauskam.
Was ist ein kleines Lager?
Ich darf keine Zahlen nennen, aber ich hatte Taschen, aber ich hatte nicht so viele, wie ich gebraucht hätte.
Also wir reden unter einer 3-stelligen Zahl?
Ja.
Okay. Jetzt werde ich nervös.
Ich war sehr nervös. Es ist so gewesen, dass ich meine Produktion verloren hatte, als ich wusste, ich bin in der Staffel drin. Und habe dann... Und in der Kürze der Zeit eine neue Produktion aufzusetzen, die dann die Taschen erstmal entwickeln müssen. Und meine Taschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie wirklich ein Albtraum sind für die Produzenten von der Komplexität. Mhm. Das war eigentlich klar, ich schaffe das nicht. Und das ist natürlich der Super-GAU.
Wie viele schlaflose Nächte hattest du?
Ich bin Gott sei Dank mit einem guten Schlaf gesegnet.
Das hilft.
Das hilft. Aber das, ich sag mal, die Phase vorm Einschlafen war immer nicht so angenehm. Und ich habe oft für mich den Satz genutzt, das mache ich auch heute teilweise noch, also jetzt gebe ich auf, also jetzt kann ich nicht mehr, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Dann schlafe ich und das hilft immer. Schlaf ist wie bei der Schneekugel, dann kann sich der Schnee so ein bisschen absetzen und am nächsten Morgen hat man wieder Energie und versucht es weiter. De facto habe ich es nicht geschafft, bis zur Ausstrahlung ein Lager zu haben mit mehr Taschen, als ich oder mit den Taschen, wo ich dachte, das wäre eine angemessene Anzahl. Das heißt, es gab Pre-Orders und Pre-Orders sind natürlich immer, das erfordert Mut auch vom Kunden bei einer kleinen, unbekannten Marke, eine durchaus deutliche Summe in die Hand zu nehmen und dann zu sagen, jetzt warte ich darauf auch noch 4 Monate.
Aber ist nicht das etwas, was mittlerweile sehr gut auch für Marketing funktioniert, dass die Leute dass die Begehrlichkeiten noch besser geweckt werden in einer Zeit, wo alles so schnell verfügbar ist? Also macht das nicht die Tasche vielleicht sogar noch interessanter?
In einer Zeit, wie du sagst, in der man gewöhnt ist, dass wenn man bei Amazon bestellt, die Sachen am nächsten Tag da sind, ist die Geduld eher gering. Und meines Erachtens klappt das für Marken wie Hermes, für unbekannte Marken eigentlich nicht. Jetzt muss ich sagen, ich habe trotzdem eine ganze Zeit lang, die stellen jetzt gerade erst auf Lagerware um, auf Pre-Order produziert. Das ist nachhaltig, das ist für eine kleine Firma einfach auch sicherer. Und das hat sehr gut funktioniert. Erwähnenswert ist sicherlich, Emily in Paris war ein schöner Verkaufserfolg. Wir waren danach ausverkauft. Aber was dadurch, dass da so viele Marken sind, dass das eine Szene in einer Serie ist, was ein größerer Verkaufserfolg ist, wenn es zum Beispiel einen guten Fernsehdreh gibt, der sich nur mit der Marke beschäftigt.
Oder einen guten Podcast.
Oder einen sehr guten Podcast.
Sag mal, wir haben im Vorgespräch gesagt, wir wollen gar nicht nur über die Erfolgsstory von deinem Label sprechen, sondern auch ganz offen darüber reden, dass nicht alles so rosig ist, wie es scheint. Das hast du auch unlängst ganz offen auf LinkedIn gepostet, was mich total gewundert hat, dass man sich das als Label traut. Führ uns mal durch welche Täler der Tränen du schon gegangen bist.
Und es gibt sehr viel mehr Täler der Tränen als Erfolge. Aber das, was man im Außen sieht, sind die Erfolge. Und das ist das, was auch gut ist für die Marke. Also ich weiß, dass das Marketing um die Marke funktioniert. Die Wahrheit ist ganz oft eine andere. Also Täler der Tränen. Hätte ich gewusst, was es heißt zu produzieren und auch noch meine Taschen, die natürlich dadurch schön aussehen, aber eben sehr komplex sind. Mhm. Und dann geht es noch darum, man nimmt nur kleine Volumen ab, wenn man Material bestellt. Man ist ja keine große Firma. Wie überzeuge ich also den Hersteller? Ich möchte den allerbesten Hersteller, möchte aber von ihm gar nicht so viel haben, bin also relativ uninteressant für ihn. Das ist ein Thema. Ich bin aus der Produktion von einem Tag auf den anderen rausgeschmissen worden.
Warum eigentlich?
Naja, da gab's eine Einladung zum Abendessen, die ich ausgeschlagen habe. Der Klassiker vielleicht. Und ich hatte eine große Bestellung für Joyce Hong Kong. Das ist so das Harrods von Hong Kong, kann man sagen. Und ich wusste, ich muss liefern und war raus. Dann bekam ich das Material auch nicht wieder. Und es war zu der Zeit eigentlich immer ich alleine. Ich dachte, was mache ich jetzt? Also zum Schluss musste ich dann drohen mit Polizei. Es gab Gerichtsverfahren und so weiter. Ich musste aber vor allem sicherstellen, dass die Produktion geliefert wird. Und dann am Ende, wenn dann alles klappt, ist alles wunderbar. Dazwischen lag, dass ich in meinem Auto saß. Ich bin dann wöchentlich nach Florenz gefahren und saß da und dachte, ich steige nicht mehr aus.
Was hilft in solchen Momenten, dran zu bleiben? Oder aus dem Auto auszusteigen?
In dem Moment ist es, glaube ich, dann wirklich dieser Stoizismus, eine gewisse Sturheit, ein gewisses vielleicht gar nicht mal so erwachsenes Ich, was dann denkt, nee, Freunde, jetzt lass mich jetzt, das ist fast so ein bisschen, jetzt will ich hier nicht mit der Hand auf den Tisch hauen, aber zu sagen, ihr oder die Umstände kriegen mich nicht klein. Ich reiß mir hier auf und arbeite und tue und das kann jetzt nicht wahr sein. Und das treibt mich an. Was mich nicht antreibt, ist irgendein negativer Self-Talk. Das mache ich nicht, sondern ich sage eher, das ziehen wir jetzt durch. Ich und mein inneres Team, wir ziehen das jetzt durch. Und dann sage ich auch hinfallen, nicht sofort wieder aufstehen und Krönchen richten. Man darf auch mal hinfallen, einfach liegen bleiben.
Aber wie lange? Das ist immer so die Frage.
Wer definiert das? Mhm. Jeder, solange er braucht. Es bringt ja nichts, wenn du auf einen Muskelfaserriss hin weiter trainierst. Und bei mir dauert es nicht so lange, wie ich manchmal denke, dass es dauert. Aber, und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, ich erlaube dem Ganzen auseinanderzufallen. Dann habe ich gemerkt, es hilft unglaublich, mit jemandem zu reden und alles so schwarz zu malen, wie es nur irgendwie geht. Und die andere Person muss es bitte auch vollkommen ernst nehmen. Und nicht sagen, ja, morgen geht's wieder. Ich kenne dich doch, morgen machst du eh wieder
weiter.
Aber
das ist das, was man meistens hört.
Ja, ich habe da so 2-3 Personen ein bisschen gebrieft.
Okay.
Dass ich gesagt habe, bitte nimm das jetzt ernst, wenn ich dir sage, ich möchte nicht mehr. Ich möchte aufhören. Es macht keinen Spaß. Ich habe zu viele Ängste. Ich habe zu viel Druck. Ich gehe jetzt in irgendeine Festanstellung.
Ja, das sind immer so die Gedanken, die dann kommen. Ne? Genau. Wenn es mal schwierig ist, als selbstständige Person, also auch ich kenne das, dass ich mir denke, ich kann in Anstellung eigentlich wieder alles, ist doch vielleicht auch alles wieder easy.
Und das ist natürlich auch ein naiver Gedanke. Ne?
Ja, weil angestellt sein, also für mich, eigentlich fühlt sich für mich auch überhaupt nicht mehr so sicher an wie früher.
Nein.
Aber sag mal, sind das Sparringspartner aus deinem privaten Umfeld, mit die du wirklich drauf gebrieft hast? Wenn ich Real Talk brauche, dann bitte... Ja. Nimm das ernst.
Ja, und ich mache die meisten Dinge mit mir selber aus, ob das gut oder schlecht ist, lasse ich dahingestellt, aber ich bin niemand, der gern nach Hilfe fragt und ich kann mich auch aus den meisten Dingen alleine rauskämpfen. Aber die, ich würde sagen, es sind im Moment 3 Personen, die wissen, wenn ich das sage, dann ist es so. Und Kleist, in der Verfertigung der Gedanken beim Reden, wenn ich mich also selber höre, ich sage immer, ich bin auch ein Freund davon, durchaus mal laut mit mir selber zu reden, wenn ich alleine bin, weil die Gedanken stellen sich dann außen an.
Im Kopf ich mache das auch manchmal. Mhm.
Im Kopf ist alles Chaos. Ja. Wenn ich es ausspreche, kommt es außen an mein Ohr.
Oder aufschreiben. Gedanken sortieren.
Ja, genau.
Ah ja, okay.
Und indem ich sehe, oh, das ist das und das und das, gibt es fast wie so einen anderen Anteil in mir, der sagt, ja, aber da ist doch noch das, haben wir doch hier schon geschafft, das ist doch gut. Okay, da könnte es jetzt einen Lösungsansatz geben. Das heißt, ich therapiere mich über das Aussprechen dann schon ein Stück weit selbst und finde wieder Ansätze. Und was mir sehr hilft, ist die Ausbildung in Improvisation. In der Schauspielausbildung haben wir sehr viel Improvisation gelernt. Mhm. Und es ist, nimm das, was da ist. Also es gab eine Übung, okay. Zieh was aus der Kiste. Die Kiste gab es nicht und es gab auch nichts in der Kiste. Und dann ging es vor allem darum, den Geist leer zu machen und zu sagen, im Buch, Auto, Feuer, Wolke, nicht nachdenken. Und dieses nicht nachdenken, sondern einfach mal schauen, was bietet sich an, hilft sehr, Lösungen zu finden. Mhm.
Es ist super spannend, weil ich habe eine Freundin, die macht auch Improv-Theater und redet mir immer wieder, dass das eine super Übung ist, wie so Coaching. Und jetzt bestätigst du das auch nochmal. Also hört sich total spannend an. Sag mal, hat das auch was mit diesem Thema, wir wollten auch über Selbstliebe reden, mhm. weil Selbstliebe ist ein Thema, das auf deinen Taschen vorkommt. Du hast da, wie kann man das nennen, einen Metallverschluss, wo nochmal draufsteht, love yourself.
Und zwar die Griffe werden von so einem Metallblöckchen gehalten und dort ist eingraviert auf einem You deserve love. Nichts gegen ein gutes Klischee, sage ich immer.
Ja, es klingt ein bisschen klischeehaft, mhm. aber du meinst ja gar nicht diese Valentinstagsliebe und du You deserve this bag und diese Liebe, sondern einfach Liebe dich selbst meinst du damit.
Richtig.
Warum ist dir das so wichtig, dass das auf diesen Taschen verewigt ist?
Weil wir das im Laufe des Tages wirklich so oft vergessen. Wenn man mal sich selber immer wieder überprüft, wie man mit sich selbst spricht.
Besonders als Frau.
Besonders als Frau.
Manchmal ein bisschen ungnädig zu sich selbst.
Also bis hin zu boshaft. Du würdest doch nie mit deiner Freundin, besten Freundin, so sprechen, wie du mit dir selber sprichst. Was bist du für eine Idiotin? Was hast du jetzt hier schon wieder gemacht? Wie siehst du heute schon wieder aus? Guck dich doch mal. Also
Die anderen machen es alle besser.
Ja, sowieso.
Oh, im Business, das kann ich nicht, das kann ich nicht.
Mhm. Es ist furchtbar. Und dahingehend habe ich mich ein ganzes Stück weit diszipliniert. Und das ist ein hartes Stück Arbeit. Ich weiß, woher dieser innere Kritiker oder diese harsche Stimme kommt. Bei mir kann ich das sehr klar abgrenzen. Und die Heilungsreise hat dazu geführt zu sagen, das mache ich nicht mehr. Ich rede mit mir so, wie ich mit einer Freundin rede. Das Empowernde. Und dabei geht es ja nicht darum, sich über den Klee zu loben, unrealistisch zu sein, aber einfach mal die Spitzen wegzuschneiden.
Das ist ein schöner Satz, die Spitzen wegschneiden, ja.
Und sich selber ein verlässlicher Partner in konstanter Zuwendung zu sein. So wie man auch hier wieder dem Mann, dem Freund, der Freundin, ist man doch ein konstanter, zugewandter Partner. Auch realistisch, auch mit einem guten Feedback. Aber meistens versucht man doch positiv zu unterstützen. Und diese Tasche ist ein Reminder. Jetzt hat die Tasche ja auch noch eine gefaltete Form und die steht für Unfolding Your True Self. Also das gehört auch noch dazu, zu sagen, wer bin ich? Als mhm. was möchte ich gesehen werden? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Und dazu gehört eben, den Mut zu haben, sich zu zeigen. Und ich zeige mich vor allem dann, wenn ich an mich selber glaube und gut mit mir bin.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Glaubst du, dass Selbstliebe auch wichtig ist für die berufliche Veränderung? Ein gewisses Maß an Selbstliebe, dass ich sage, ich kann das, aber ich kann auch das. Ich kann mich jetzt nochmal verändern, egal wie alt ich bin.
Definitiv. Ich bin es wert, meinen Wünschen oder Ideen mal Raum zu geben. Dem muss ich mich ja erstmal wert genug fühlen. Und ich erlebe auch im Netzwerk oder im Bekanntenkreis Frauen, wo ich so eine Limitierung spüre, die ihr Potenzial, es geht ja nicht darum, dass ich alles immer ganz hedonistisch auslebe, aber dass allein wie sie sprechen oder dass da so eine Eingrenzung.
Mhm. Dass sie sich selbst limitieren.
Genau.
Genau. Ist das auch der Grund, weil das ist ja auch ganz wichtig, dass wir uns selber nicht limitieren, was das Alter betrifft. Du sagst ja selbst, du warst 40, wie du nochmal was Neues gestartet hast und du möchtest auch gar nicht, dass wir zu sehr in diesen Altersschubladen denken. Warum ist dir das so wichtig? Oder war 40 für dich das richtige Alter? Hätte das auch später passieren können?
Naja, Alter können wir ja schon mal nicht aufhalten. Und wir können uns ja glücklich schätzen, wenn wir älter werden.
Aber wir können irgendwann sagen, jetzt bin ich zu alt dafür. Das ist ja so ein Glaubenssatz, den viele haben.
Ja, ich kann jetzt nicht mehr Bolschoi-Ballett-Tänzerin werden.
Schade eigentlich. Also, wenn ich das jemandem zutrauen würde, dann dir.
Aber ich kann immer noch sagen, ach, ich nehme mal Ballettunterricht. So.
Oder ich manage das Bolschoi-Ballett.
Oder ich, super. Und genau da geht's doch drum. Da ist eine Idee, sagen wir mal, wenn wir jetzt bei dem Bild bleiben. Ich kann mich ja aber in die Nähe dessen bringen. Ich kann mich mit dem Thema umgeben. Und dem kann ich doch erstmal Raum geben. Wenn ich also nicht die Tanzfähigkeiten habe, habe ich aber die Management-Skills und manage es dann. Und wie gesagt, wir werden alle älter. Finden wir gut, finden wir nicht gut, können wir nicht verhindern. Und auch, wir können dankbar sein, wenn wir älter werden. Nicht alle werden das. Das lässt sich doch nicht aufhalten. Und ich glaube schon, dass es dieses Unfolding, wer bin ich, ab einem gewissen Alter erst losgeht oft. Also es gibt Lebensbrüche, es gibt Trennungen, Scheidungen, Tod von geliebten Menschen. Das führt zu Brüchen, das führt zum Neudenken, das führt zum Neubewerten manchmal auch. Okay, wie viele Jahre habe ich denn noch?
Ja, absolut.
Was will ich den Jahren geben? Und dann ist noch mal eine andere Power da. Das erlebe ich schon bei Gründerinnen, die vielleicht jetzt nicht in den 20ern sind, dass sie sagen, ich weiß jetzt, was ich will und ich gehe den Weg. Daneben fände ich es schön, wenn wir gar nicht über Alter sprechen müssten.
Das ist so ein bisschen das Ziel dieses Podcasts, dass es irgendwann so völlig egal ist, wie alt du bist. Wir sind noch nicht da, deswegen glaube ich, braucht es diesen Podcast noch. Aber das wäre so ein großes Ziel, dass es einfach überhaupt kein Thema mehr ist.
Ja.
Das wäre so ein ganz großer Wunsch, dass auch irgendwann Arbeitgeber sich nicht mehr dafür interessieren, wie alt jemand ist, insbesondere eben auch Frauen. Und dass man auch selbst diese Glaubenssätze nicht mehr hat. Ich bin jetzt zu alt, um das oder jenes zu machen. Wir sind jetzt schon eigentlich fast am Ende von dieser Folge, aber ich frage am Schluss immer so ein bisschen so Reality-Check, damit jetzt nicht nur so Inspiration, es wird jetzt nicht jeder da rausgehen und eine Tasche entwerfen, so wie du, aber dass wir sowas mitnehmen können für uns. Und bei dir würde ich wahnsinnig gerne wissen, wie man etwas von Null startet, ohne dass es einen völlig überwältigt. Also was hat dir da geholfen? Weil manchmal ist eine Idee so groß, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen kannst.
Ich würde gerne Momo zitieren. Oder
das Buch Momo von Michael Ende.
Michael Ende.
Der Klassiker.
Auch die unendliche Geschichte sind Bücher, die mir beide schon sehr durch schwere Zeiten geholfen haben, die ich durchaus regelmäßig lese.
Also man muss nicht nur Selbsthilfebücher lesen, man kann auch Momo lesen.
Richtig.
Geil.
Da ist Beppo der Straßenkehrer und der muss ganz viel kehren und der guckt immer nur vor sich auf die Straße und irgendwann kommen die grauen Herren und sagen, du musst schneller werden. Und er fängt an zu sehen, wie lang die Straße ist und wird ganz nervös und dreht halt ein bisschen durch, weil er nicht mehr den Fokus hält auf das, was jetzt ist. Und er hatte vorher eine glückliche Zeit. Also so gut wie möglich im Hier und Jetzt zu sein, klingt auch erstmal wie ein Klischee, aber zu sagen, ich kann das alles nicht erfassen. Und wenn ich jetzt zurückblicke, 6 Jahre, da wusste ich nicht ansatzweise das, was ich jetzt weiß und ich habe viel Geld in Erfahrung gesteckt, sage ich immer freundlich. Ich will es gar nicht Fehler nennen, aber viele Umwege bin ich gegangen. Das Navi sagt ja auch, hast dich verfahren, sondern Redirection. Ja.
Stimmt.
Ja, das ist nicht von mir, das habe ich auf Instagram letztens gesehen.
Aber habe ich noch nicht darüber nachgedacht, stimmt.
Ja.
Google Maps sagt immer nur Redirect, sagt aber nicht, Julia, wo bist du jetzt schon wieder hingefahren?
Ich rede wirklich nicht gerne darüber, welche Fehler ich gemacht habe, sondern das sind alles Dinge, die aufeinander aufbauen. Und im Gucken, darin zu bleiben, was kann ich jetzt gerade bewegen, was kann ich vielleicht diesen Monat, aber ich muss nicht wissen, was in 2 Jahren ist. Und dann baue ich die Idee einfach mal Stück für Stück auf, die Ringe im Baum, immer ein mehr, immer ein mehr. Und dann werde ich selber, und Frauen sind meines Erachtens so, ich weiß irgendwann, ob es Sinn macht oder nicht, ob ich es dann lassen sollte oder nicht. Und dem darf ich mal vertrauen. Und dann geht es wieder um Selbstliebe und um Selbstvertrauen.
Christina, also ich meine, ein besserer Schluss als das Buch Momo zu empfehlen, statt irgendeinen Ratgeber für Geschäftsaufbau oder so, finde ich super. Ich danke dir für das Gespräch. Also ich habe da jetzt ganz viel mitgenommen. Ich werde auf jeden Fall mal wieder mein altes Buch auspacken.
Danke, liebe Julia. Hat viel Spaß gemacht.
Danke, mir auch.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.